Ja, ich darf euch begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind in der Apostelgeschichte im Kapitel 16. Das ist die zweite Missionsreise und wir sind in Philippi oder wir kommen heute nach Philippi. Das liegt in Mazedonien, also damals die Provinz Mazedonien. Und es geht darum, dass es einen großen Auftrag gibt für kleine Menschen. Ein großer Auftrag für kleine Menschen. Als erstes schauen wir uns nochmal ein bisschen die Karte an. Und damit wir einen Überblick über die Missionsreise haben, auf der Karte, also normalerweise gibt es hier bei euch in der Bibel auch hinten drin meistens solche Karten, wo man die Missionsreise so ein bisschen verfolgen kann. Ich finde es ganz gut, wenn wir das haben. Und deswegen würde ich das gerne einfach nochmal wiederholen, nur damit wir die Namen und die Provinzen und das alles, damit wir das im Kopf haben, damit wir uns angewöhnen an diese Namen und damit sie für uns nichts Fremdes sind, sondern damit sie uns etwas bedeuten, wenn wir sie hören. Das Ganze startet. Das ist etwas wild durcheinander. Genau. Das Ganze startet so 15 bis 16, also im Kapitel 15 und 16. Da geht's von Syrien, also von Antiochia in Syrien, geht's rüber über Ikonium, Lystra, Derbe hoch, dann durch Asien durch, rüber nach Europa. Das sind die Kapitel 15 und 16. Dann dieses Kapitel 16 und 17, da sind wir in Mazedonien. Das sind die Städte oben in Mazedonien. Das sind die Städte Philippi, Thessalonich und Beröa. Alles wichtige Städte und auch viele Namen oder vieles in der Bibel ist mit diesen Städten verbunden. Vor allem an die Philipper gibt es einen Brief und an die Thessalonicher gibt es sogar zwei. Und dann geht's in den Kapitel 17 und 18 runter in den Süden, in die Provinz, die römische Provinz, die heißt Achaia. Gewöhnen wir uns dran. Es ist einfach der Name von dieser Provinz. Und da sind dann die Städte Athen, zum Beispiel Korinth und Kenchrea. Nur an die Stadt Korinth gibt es Briefe im Neuen Testament, also die beiden Athen, obwohl das heute die Hauptstadt ist und wir das alle kennen, da gibt es keinen Brief hin. Und dann gibt es die lange Heimreise von Paulus und die geht dann hier rüber über Ephesus, also dort in Asia, dann runter nach Caesarea. Das ist eine kleine Hafenstadt, 70 Kilometer von Jerusalem. Paulus kommt nach Caesarea, geht dann nach Jerusalem und dann wieder hoch nach Antiochia. Antiochia ist die Heimatgemeinde sozusagen. Das ist die aussendende Gemeinde von Paulus. Sie haben ihn losgeschickt und in ihrem Auftrag, also im Auftrag Jesu natürlich, aber von ihnen ausgesandt, ist Paulus unterwegs auf dieser großen Missionsreise. Also grob, wenn man so will, zwei Kapitel für diese ganze Missionsreise. Wenn wir uns das merken wollen, können wir uns merken, Kapitel 15 ist das Konzil in Jerusalem und dann 16 und 17 und 18, das sind ja drei, 16, 17 und 18, das ist dann die zweite Missionsreise. Einfach damit das uns so ein bisschen im Kopf bleibt. Wisst ihr, wenn wir das jetzt nochmal genauer uns anschauen, die Reise, wie das losgegangen ist und das, was wir bisher gemacht haben, dann fängt das Ganze in Antiochia an, Kapitel 15. Und das fängt an, denkbar ungünstig, mit einem Streit. Die Missionsreise geht los mit so einem Streit, dass das Missionsteam von der ersten Missionsreise getrennt wird. Die können nicht mehr zusammengehen. Die müssen sich trennen. Barnabas geht einen anderen Weg, Paulus nimmt sich Silas mit und geht einen anderen Weg. Die beiden gehen getrennte Wege. So geht diese Missionsreise los. Paulus geht nach Norden und Barnabas geht übers Meer auf die Insel Zypern dort. Dann geht's weiter. Die nächste Station, die ist in Lystra. Dort kommt der junge Timotheus dazu. Ein neuer Mitarbeiter für dieses Team. Gemeinden werden besucht und gestärkt. Und dann geht's weiter und dann geht es einen langen Weg durch ganz Asia durch, aber dieser Weg ist ganz unsicher. Also die Missionare, dieses Missionsteam, die reisen und irgendwie klappt gar nichts. Sie sind völlig unsicher, wo sie hin sollen. Niemand hört ihnen so wirklich zu. Die versuchen nach Norden zu gehen, nach Mysien, Bithynien, geht nicht. Dann versuchen sie nach Süden oder so. Es funktioniert nichts. Nichts klappt. Und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Der Geist steht da, wehrte ihnen überall. Also es ging einfach nicht. Es ging nicht. Gott hat ihnen sozusagen Türen zugemacht. Überall, wo sie was probiert haben, gingen die Türen zu. Und so stehen sie da und ziehen immer weiter, bis sie nach Troas kommen, weil es keinen anderen Weg gibt. Und dann sitzen sie dort in Troas in der Hafenstadt. Und dort bekommt Paulus ja diesen Traum, wo Gott ihm dann jemanden schickt. Und dann sieht Paulus diesen Mann aus Mazedonien. Und dieser Mann aus Mazedonien, also auf der anderen Seite des Meeres, hier des die Ägäis aus Griechenland sozusagen, würden wir heute sagen, der sagt zu Paulus: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem wir heute einsetzen. Jetzt geht's rüber. Jetzt haben die sozusagen, dieses Missionsteam hat jetzt endlich eine Richtung. Und wisst ihr, aber bevor wir das lesen, wo wir heute einsteigen wollen, einfach müssen wir uns eine Sache bewusst werden. Schaut mal, wenn wir uns diesen ganzen Weg anschauen, von Antiochia dort über diese ganzen Städte, über Asia bis nach Troas und dann dort hoch nach Philippi. Das ist eine sehr, sehr weite Strecke. Das sind 1500 Kilometer. Ich habe es heute bei Maps eingegeben und mir das mal angeschaut. Das sind 1500 Kilometer. Und das hat dieses Missionsteam zu Fuß zurückgelegt. Die sind zu Fuß unterwegs gewesen, 1500 Kilometer. Und man braucht, wenn man so 25 Kilometer am Tag macht, das war damals im Römischen Reich so der Standard, so viel hat man ungefähr geschafft als Fußgänger, dann braucht man dafür ungefähr so, also mindestens 2 Monate ist man da unterwegs. Wenn wir jetzt noch rechnen, dass Paulus in diesen Städten, also in Derbe, in Lystra, Ikonium, dass er dort noch immer wieder einen Halt gemacht hat, immer wieder im Gottesdienst gewesen ist dort, dann hat er dort mindestens 2, 3, 4 Wochen verbracht in so einer Stadt. Das heißt, jedes Mal kommt so fast noch ein Monat dazu. Das heißt, die Reise von 1500 Kilometern, diese Missionsreise, die hat locker 3 Monate, vielleicht sogar mehr gedauert. So, und wisst ihr, was mir auffällt, wenn man sich das so anschaut? Nichts davon würde ich sozusagen gefühlt mit einer Missionsreise verbinden, von dem, was die da machen. Also die sind zwar unterwegs, ja. Ja, die stärken sogar Gemeinden, aber da steht nichts davon, dass da sich großartig Menschen bekehren, dass da Gemeinden gegründet werden und so. Im Gegenteil, in Asia, da ist tatsächlich eher so, als ob irgendwie gar nichts geht. Als ob keiner zuhört. Irgendwie habe ich von einer Missionsreise mehr erwartet. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber überlegt euch mal, ist das, was ihr erwartet von einer Missionsreise? Im Endeffekt kaum etwas davon, dass Menschen sich bekehren, dass Gemeinden gegründet werden oder sonst irgendwas. Und ich hätte jetzt gedacht, das ist ja der große Apostel Paulus, der da unterwegs ist. Also da muss ja was passieren, oder? Ich verstehe das ja, wenn ich unterwegs bin, da passiert halt nicht so viel. Aber das ist Paulus. Da muss doch was los sein. Und dann schaue ich mir das an und Paulus, also wenn ich es mal so ganz salopp sagen darf, der läuft genauso planlos durch Asia, so wie ich durch mein Leben laufe. Und weiß auch nicht so genau, wie er das machen soll. Und Türen werden zugemacht und er versucht Dinge, aber sie klappen einfach nicht. Gott gibt es ihm einfach nicht. Es geht einfach nicht. Das kann man bisher schwerlich als große Missionsreise werten, als riesiger Unterschied für die Gemeinde. Wisst ihr, und Paulus hat ja eigentlich gesagt, das ist mein Auftrag. Ich will das Evangelium dorthin bringen, wo es noch nicht verkündigt wurde. Im Römerbrief im Kapitel 15 sagt er, das ist mein großes Ziel. Ich will nicht dahin, wo schon welche waren, wo das Evangelium schon bekannt ist. Ich will dorthin. Für mich gibt es keine Grenzen auf dieser Welt. Ich muss dorthin gehen, wo das Evangelium noch nicht war. Und dort muss ich es weiter sagen. Paulus sieht seinen Auftrag. Alle Länder, alle Völker, alle Sprachen. Überall soll die Nachricht von Jesus hingetragen werden. Wir haben also einen Auftrag für die ganze Welt. Wie kann man so einen riesigen Auftrag, wie kann man den schaffen? Und ich weiß nicht, wenn es euch geht so wie mir, dann stehe ich immer so ein bisschen hilflos davor. Ich bin ja schon hilflos, wenn ich mir hier nur die Gegend anschaue, die großen Städte hier in der Nähe. Was kann ich tun, um diese Städte zu retten? Irgendwie weiß ich es nicht. Mir scheint, wir Menschen stehen oft hilflos vor diesem Auftrag. Und jetzt ist die Frage, und ich habe mir gedacht, komm, wir schauen uns das mal an, wie macht Paulus das? Wie geht Paulus diesen großen Auftrag an? Und die Fragen, über die wir nachdenken sollten, wenn wir uns das jetzt durchlesen, sind so Fragen wie zum Beispiel, was ist Mission? Was bedeutet Mission für dich? Wie verstehst du Mission? Oder wie sieht für dich Evangelisation aus? Was würdest du darunter verstehen, wenn man sagt, okay, eine Evangelisation, wir wollen evangelisieren. Wie sieht das aus? Wie sieht Erfolg aus von Evangelisation? Also wann können wir zum Beispiel sagen, ja, wir waren erfolgreich letztes Jahr? Können wir das sagen? Woran messen wir das? Wie machen wir das fest? Kannst du sagen, du warst erfolgreich das letzte Jahr? Du hast deinen Auftrag für Jesus ausgeführt. Oder wie misst du das? Kannst du das überhaupt messen? Oder machen wir es nur so nach Gefühl? So, ja, fühlt sich gut an das letzte Jahr. Also ich glaube, das habe ich schon gut gemacht. Aber woran machst du das fest, dass du es gut gemacht hast? Oder wie sieht ein guter Missionar aus? Also was macht ein guter Missionar? Bist du ein guter Missionar? Bin ich einer? Sind die in Malchow gute Missionare? Wie misst man sowas? Wie merkt man sowas? Also diese Fragen, die wollen wir uns so ein bisschen mitnehmen, wenn wir uns heute das durchlesen, was geschieht. Und vielleicht können wir uns das, wie es Paulus macht, uns so ein bisschen zum Vorbild nehmen, damit wir ihn nachmachen können, damit wir die Dinge auch so sehen wie er. Also das Ganze ist in Kapitel 16 ab Vers 11. Kapitel 16 ab Vers 11 und wir lesen erstmal bis 13. Paulus und sein Team, also das Missionsteam, die sind jetzt unterwegs. Wir fuhren von Troas ab und segelten auf kürzestem Weg zur Insel Samothrak. Am nächsten Tag erreichten wir schon Neapolis und von dort ging es landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten Stadt in diesem Teil Mazedoniens, einer römischen Kolonie. Und hier blieben wir einige Tage. Also als erstes einmal nur ganz kurz die Karte. Wir sind dort oben, das ist die Ägäis und die sind sozusagen in der Türkei und fahren dann rüber. Und da dieser gelbe Punkt, das ist Samothrake, die Insel. Und da oben, das ist Philippi. Also die fahren dort rüber und gehen dann direkt, die bleiben nicht in der Hafenstadt, sondern wandern direkt hoch nach Philippi. Und Philippi ist eine besondere Stadt. Sie hat einen besonderen Status in dieser Gegend. Sie ist eine römische Kolonie. Und das macht diese Stadt besonders. Und vielleicht ist Paulus genau deswegen dorthin gegangen. Aber das ist erstmal, das ist einfach nur die Karte. Das, was für uns wichtig ist, ist das, was die jetzt dort machen. Also sie gehen nach Philippi, der bedeutendsten Stadt in diesem Teil Mazedoniens, einer römischen Kolonie. Und hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat aber gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Und nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und wir sprachen zu den Frauen, die dort zusammengekommen waren. Wisst ihr, Paulus weiß, also es gibt dort ein riesiges Land, so viele, unzählbar viele Menschen und denen muss das Evangelium gebracht werden. Die brauchen Hilfe. Gott selber hat uns berufen, diesen Menschen Hilfe zu bringen. Und wie macht man das jetzt, diese große Aufgabe, diese große Stadt? Ich glaube, wir versuchen das oft heute, ich weiß nicht, wie die es damals gemacht haben, wir versuchen das so ein bisschen immer strategisch zu denken. Ich weiß nicht, wie ihr so unterwegs seid, vielleicht mietet man eine große Halle dort. Wir schauen uns dann in Philippi eine große Halle, suchen wir uns aus und die mieten wir dann. Zum Beispiel sagen wir, im August für eine Woche werden wir die mieten. Und dann vorher, die Monate vorher, verteilen wir dann dort zum Beispiel Flyer, oder? So würden wir das heute doch machen. Wir verteilen dort so kleine Zettel, so Einladungskarten an die Menschen, Traktate, wo dann draufsteht, dann und dann im August, dann werden wir kommen. Und wir verteilen dann, keine Ahnung, 20.000 solche Flyer. Und wenn von den 20.000 nur 1% kommt, dann sind schon 200 Menschen da. Und zu denen würden wir dann reden. Also da würden wir dann das gut organisieren, eine große Evangelisation machen. Eine Woche, wo jeden Abend Themen sind, mit einem Musikteam am besten. Ein gutes Musikteam, so wie wir das haben. Und dann würden wir das interessant gestalten, mit Zeugnissen zum Beispiel, wo die Leute dann erzählen, wie sie selber Jesus begegnet sind. Und dann ein interessanter Redner, der relevante Fragen anspricht für die Menschen und so. So stellen wir uns doch ganz ehrlich, so stellen wir uns doch Evangelisation vor. Da würden wir uns doch richtig drüber freuen, wenn wir zum Beispiel als Gemeinde sowas auf die Beine stellen würden. Dann würden wir sagen, ja, wir sind eine evangelistische Gemeinde. Wir bewegen was. Und wisst ihr, natürlich kann Evangelisation so aussehen. Wenn wir solche Möglichkeiten haben, ist gut, wenn wir sie nutzen und wenn wir das so machen. Ich finde es nur interessant, dass Paulus seine Evangelisation irgendwie ganz, ganz anders aussieht. Wie Paulus das macht, wie er und sein Team an die Sache rangeht, ist irgendwie ganz anders. Ich bin da hängen geblieben an dieser Stelle. Da steht, wir blieben einige Tage in Philippi und am Sabbat sind wir durch das Stadttor hinausgegangen an den Fluss. Warum? Weil wir dort eine jüdische Gebetsstätte vermuteten. Also ich bin an diesem Wort vermuten hängen geblieben. Ich habe gedacht, was ist da los? Da ist dieses, also wir können uns das vielleicht, mir scheint, die sind noch genauso unterwegs wie damals in Asia. In Asia war es ja genauso. Sie haben überlegt, wir gehen in diese Stadt. Und die Türen gehen zu. Dann sagen sie, ja komm, wir gehen in die andere Stadt. Und die Türen gehen zu. Und sie gehen dorthin und versuchen alles Mögliche. Und überall gehen die Türen zu. Irgendwie hört ihnen keiner zu. Gott schickt ihnen niemand in den Weg. Und sie suchen jemanden, der zuhört, und es gibt keinen. Und jetzt sind sie hier in Philippi und sie sind schon ein paar Tage dort und sie suchen jemanden, der zuhört. Und bisher haben sie noch nicht den gefunden, nicht die Leute gefunden, die zuhören. Und deswegen sagen sie, komm, ich stelle mir das dann so vor, vielleicht so eine Besprechung. Der eine sagt, komm, wir gehen in die jüdische Synagoge hier in Philippi. Da werden wir ja am ehesten Leute treffen, die sich auskennen, die vielleicht auf Jesus schon warten, die schon zuhören. Und wir können ihnen von Jesus erzählen. Und dann sagt einer, du, hier gibt's keine Synagoge in Philippi. Ich habe rumgefragt, hier gibt's nichts. Und dann sagt einer, ja, aber was sollen wir dann machen? Und sie überlegen hin und her, zu wem sollen wir gehen? Wo gibt es Menschen, zu denen wir reden können? Und sie überlegen und dann sagt einer, komm, wir gehen am Sabbat zum Fluss. Das kann sein, dass sich dort Leute treffen. Es gibt zwar keine Synagoge, aber am Fluss anscheinend trifft sich dort jemand. Und die beten dort. Und das sind doch genau die Leute. Mit denen können wir reden. Ihnen können wir von Jesus erzählen. Und dann, am Ende wird die Sache beschlossen und das Team wartet, bis Sabbat ist. Und dann gehen die dort raus, hinaus zum Fluss. Und jetzt, und so anders kann man es nicht sagen, in der Hoffnung, dass dort jemand ist, der zuhören wird. Also sie gehen dorthin und sie wissen nicht, ob da was sein wird oder nicht. Sie gehen dorthin und denken, gut, kann sein, dass auch niemand da ist. Dann werden wir wieder zurückgehen in die Stadt und dann suchen wir uns einen anderen Weg. Irgendwie müssen wir irgendwas machen. Wir wollen den Menschen helfen. Aber wer hört uns zu? Ganz ehrlich, wenn wir von Paulus und von den Missionsreisen reden, denken wir dann an sowas? Also, wenn ihr euch Paulus vorstellt, wie er auf Missionsreise ist, stellt ihr euch Paulus so vor, dass er versucht und das versucht und hier denkt, na, vielleicht wird das klappen und dass er dann die Dinge ausprobiert, ob sie klappen. Wir stellen uns Paulus doch eher so als Held vor, mit wehenden Fahnen, auf einem weißen Ross zieht er in die Stadt ein und die Menschen versammeln sich auf dem Marktplatz und mit mächtiger Stimme verkündigt Paulus das herrliche Evangelium. Paulus, der große General der Streitmacht Christi, und die Menschen kommen zu Hunderten zum Glauben und der predigt und dann ist gleich eine große Gemeinde da. Ich glaube, ganz ehrlich, so stellen wir es uns doch eher vor. Ich meine, wir lesen das zwar immer, dass es anders war, aber vorstellen tun wir uns das schon viel heldenhafter. Und hier lernen wir ein Missionsteam kennen, das gar nicht so anders ist als du und ich. Oder? Es ist doch auch bei uns so, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Wir würden doch gerne den Menschen von Jesus zu erzählen, aber wir wissen irgendwie nicht genau, wie wir das machen sollen. Und wem sollen wir das erzählen? Und wir suchen nach Gelegenheiten in unserem Alltag. Vielleicht hier, vielleicht dort, vielleicht mit dem Nachbarn, vielleicht mein Arbeitskollege, vielleicht ergibt sich was. Aber monatelang, 1500 Kilometer lang, passiert irgendwie nichts. Irgendwie, wir reden und die Leute sagen so, ja, interessant, aber sie hören uns nicht wirklich zu. Kennt ihr das? Ich habe das immer wieder gedacht, mit meinen Kollegen geredet, ich rede mit ihnen und die sagen, schön, ja, das mit Jesus, ja, schön für dich. Aber die hören mir nicht zu. Und ich denke mir, was soll ich machen? Wie kann ich das? Und man sucht Gelegenheiten und irgendwie ergibt sich das nicht. Man redet mit jemandem und sieht, der hat ein riesiges Problem. Und dann sagt man, du, ruf Jesus an. Du musst Jesus anrufen. Jesus will dir helfen. Jesus will dir beistehen. Und der sagt, ja, schon. Ja, und fertig. Man sucht einen neuen Ort auf und hofft, dass man jemanden findet, der zuhört. Das klingt doch eher nach uns. So sieht es doch ganz ehrlich bei uns aus, oder? Wisst ihr, das Evangelium wird von kleinen Menschen verkündigt. Das Evangelium wird von kleinen Leuten verkündigt, nicht von großen Helden. Und ich glaube, uns steht da oft unsere falsche Vorstellung im Weg. In unserer Vorstellung sind Missionare mächtige Helden, die mächtige Taten vollbringen. Menschen, die besonders stark beten können und die einen besonders großen Glauben haben und die deswegen ganze Länder für Christus gewinnen können, die mit wehenden Fahnen in die Stadt ziehen und die Atheisten alle mit ihren Argumenten überzeugen können und mächtige Reden führen. Und natürlich, wenn wir uns das so vorstellen, dann denken wir, ja, ich bin halt nicht so. Weil bei uns klappt es ja auch nicht so. Wir versuchen es, aber es klappt nicht. Und wir denken, ja, es müsste ja so klappen, weil so ist es ja richtig, aber bei mir klappt es halt nicht. Und dann denken wir, ja, wahrscheinlich habe ich nicht die Gabe dafür. Wahrscheinlich bin ich nicht so begabt. Und ganz ehrlich, wie oft resignieren wir dann mit so ein bisschen einem schlechten Gewissen und sagen dann, ja gut, das irgendwie ist es halt nicht meins. Ja, hier bei Paulus, der hat es gemacht. Und so die Missionare, von denen wir die Biografien lesen, die waren so richtig besonders. Die hatten aber auch so einen starken Glauben und so gute Argumente. Die waren auch so klug und alles. Nun, dieses Missionsteam damals, und es war eins der besten Missionsteams, die es gibt in der Geschichte der Christen, mit einem Apostel unterwegs. Aber sie sind in dieser großen Stadt gar nicht so mächtig. Also wenn man das so liest, dann sind sie eher klein in dieser großen Stadt. Und sie sind eher so drauf aus, Dinge auszuprobieren. Sie wissen nicht genau, wie sie es machen, zu wem sie gehen und mit wem sie reden. Sie versuchen Dinge in der Hoffnung, dass es klappt. Paulus sagt selber einmal über sich, an einer anderen Stelle im Korintherbrief, also im 2. Korinther, sagt Paulus über sich, er sagt, Gott sagte zu mir, Jesus sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen. Meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft Christi auf mir ruht. Paulus wünschte sich, der wäre bisschen besser als Missionar. Paulus wünschte sich, der hätte bessere Argumente. Paulus wünschte sich, er würde in Philippi einziehen und er würde wissen, mit wem er reden soll. Aber er wusste es nicht. Paulus wünschte sich, jemand würde ihm zuhören, wenn er redet. Aber die Leute hören ihm nicht so richtig zu. Und Paulus merkt, dass er nichts hat und nichts kann und er kann das nicht ändern und er schafft das alles nicht. Und Paulus merkt, dass er schwach und klein ist. Und dann sagt er, und ich merke, und das ist ein bisschen ein anderer Zusammenhang, aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Er sagt, und Christus hat zu mir gesagt, deine Schwachheit, die benutze ich. In deiner Schwachheit bin ich stark. Und da, wenn du schwach bist und wenn du nicht weißt und wenn du nicht kannst, da wirke ich. Wenn wir uns klein und unbedeutend fühlen, wenn wir merken, dass dieser große Auftrag Jesu zu groß ist für uns, wenn wir an unsere Grenzen stoßen, erst dann haben wir was Wichtiges verstanden. Das ist der erste Schritt auf dem Weg mit Jesus. Es geht nicht darum, dass du und ich, dass wir so richtig schlau sind und dass wir mit allen diskutieren können und immer die richtigen Argumente wissen. Es geht nicht darum, dass wir mächtige Reden schwingen können und dass wir besonders intelligent sind, dass niemand uns austricksen kann. Vielleicht stehen wir manchmal echt dumm da und die Leute lachen uns aus, weil wir vielleicht was gesagt haben, weil wir vielleicht was nicht wussten. Das ist der erste Schritt auf dem Weg mit Jesus. Es geht darum, dass wir kleine, unbedeutende Menschlein im Namen Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Wir werden niemals großartig aussehen. Und wenn ein Missionar großartig aussieht, dann ist es eine optische Täuschung. Paulus, so wenn wir zurückschauen, denken wir vielleicht, Paulus war groß und bedeutend. Paulus sieht großartig aus in unserer Sicht, aber Paulus selber sagt, ich bin schwach. Er sagt, ich bin so schwach, ich habe Jesus gebeten und ich habe Jesus angefleht, ich will gern stärker sein. Und Jesus sagt, nein, das reicht, wie schwach du bist. So hat Paulus sich gesehen. Paulus würde gern Städte für Jesus erobern, aber er schafft's nicht. Und dann kommt dieser Satz, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wisst ihr, als ich in meiner Heimatgemeinde in Günzburg aufgewachsen bin, da hatten wir immer im Gottesdienst hinten, also hinter der, so ganz, also wenn man von den Zuschauern schaut, vorne diesen Spruch, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich habe das als Kind nicht verstanden, was da steht und warum das da steht. Erst später habe ich das verstanden. Wisst ihr, als die Gemeinde gegründet wurde, dann waren dort keine großen Gelehrten dort. Da waren keine mächtigen Redner. Niemand mit einer Bibelschulausbildung oder so. Die wussten nicht so richtig, was sie machen sollen. Die wussten nur, wir sind Christen und Christen treffen sich und Christen sind eine Gemeinde. Dann haben sie sich getroffen und waren eine Gemeinde. Und überall, wo sie sich umgeschaut haben, in den anderen Städten und überall anders, da waren kluge Leute unterwegs. Und die hatten große Visionen und gute Pläne. Wie baut man richtig Gemeinde? Wie macht man das richtig? Was muss man tun? Was als Erstes? Was als Nächstes? Und so Bibelschulgelehrte, die genau wussten, was sie tun. Überall außenrum. Und sie waren einfach nur so 10, 12 Leute, die sich in einem Wohnzimmer getroffen haben und dann haben sie eine Predigt auf einer Kassette angemacht und haben die sich angehört, weil niemand von ihnen predigen konnte. Aber in all dem, was sie gemacht haben, haben sie gewusst, dieser Vers, der ist unsere Trost und der ist unsere Hoffnung und unsere Stärke. Meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Das machte ihnen Mut. Sollen die anderen doch gelehrt sein und stark sein? Sollen die doch alle mächtige Redner haben und eine Vision haben, wie man das macht? Sie waren schwach, aber sie waren in Christus. Und seine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Sie konnten damals nicht mal predigen, aber Jesus würde sie führen. Wisst ihr, der Vers hängt immer noch dort in der Mitte über der Bühne der Gemeinde. Und der Vers, ich wünschte denen, dass der Vers dort immer mächtig stehen bleibt, bis Jesus wiederkommt. Wisst ihr, was das Gefährlichste ist für einen Christen und für eine Gemeinde? Der gefährlichste Tag ist, wenn du stark bist, wenn du klug bist, wenn du erfolgreich wirst. Der gefährlichste Tag für eine Gemeinde ist, wenn sie besser sind als die da und wenn sie richtiger sind als die. Weil an diesem Tag vergessen sie, dass sie eigentlich nur schwach und klein sind. Und an diesem Tag verlieren sie genau ihre Stärke. Weil die Stärke einer Gemeinde ist, wenn sie schwach sind und Christus ihre Stärke ist. Das ist das, was eine Gemeinde und was einen Menschen stark macht. Ich habe mehr Hoffnung für einen alten Mann. Ein Mann, der sein Leben schon hinter sich hat, der noch nie ein Buch gelesen hat, weil er nicht so gut lesen kann, der die Sprache schlecht beherrscht, der schlecht reden kann, der schüchtern ist, der nicht weiß, wie er Dinge angehen soll oder der nur hofft, dass er einfach jemandem helfen kann. Und für den Mann habe ich mehr Hoffnung als für einen jungen Prediger, der gelehrt ist, der gebildet ist, der viele Bücher gelesen hat über die Bibel und der sich richtig gut auskennt und der das gut rüberbringen kann und der mächtig ist in Worten und der glaubt, er könnte große Dinge tun für Gott. Für den gibt's keine Hoffnung. Einen von beiden wird Jesus zurechtstutzen. Einen von beiden wird Jesus klein machen. Und es ist nicht der alte Mann, der nicht viel weiß. Hast du den Eindruck, dass es bei dir irgendwie nicht so klappt, so mit Evangelisation? Hast du den Eindruck, fühlst du dich oft unvorbereitet für eine Diskussion? Weißt du nicht so genau, wie du den Nachbarn ansprechen sollst? Weißt du nicht so genau, was du deinem Kollegen sagen sollst? Fürchtest du dich manchmal? Findest du nicht die Situationen, wo jemand dir wirklich zuhört, wenn du von Jesus erzählst? Hoffst du auf eine Möglichkeit und es klappt nicht? Dann bist du herzlich willkommen in diesem Missionsteam bei Paulus. Das Team der schwachen und kleinen Missionare. Wisst ihr, was Paulus bedeutet? Der Name Paulus? Der Name Paulus bedeutet der Kleine, der Geringe. Wisst ihr, Paulus hat sich so genannt, nicht als Floskel, das war nicht so ein frommer Spruch, so wenn wir so manchmal so angeberisch sind und dann sagen wir, ja, alles für den Herrn. Und das ist alles nicht mein Verdienst. Und dann fühlen wir uns so ganz stolz, weil wir ja so demütig sind. Paulus hat es in Ernst gemeint. Sein Name war für ihn Programm. Er hat sich wirklich klein und schwach gesehen. Er hat gesagt, ich bin unbedeutend, ich bin nichts wert, ich kann nichts bringen, ich kann nichts liefern. So sehe ich mich. Wenn wir uns klein und gering und unbedeutend fühlen, wenn die Aufgaben, die Gott uns gibt, wenn sie uns zu groß erscheinen, dann können wir uns Paulus nennen. Dann fühlen wir uns als Paulus. Dann fühlen wir uns klein und gering und unbedeutend. Und dann sind wir genau auf dem richtigen Weg, weil das Evangelium wird von kleinen, unbedeutenden Menschen verkündigt. Jesus hat dieses Evangelium in schwache, zerbrechliche Gefäße, in irdene, also in tönerne Gefäße gegeben. Nicht in besonders schöne, ehrenvolle, sondern in das billige Zeug. Wir sind dieses billige Zeug und das Evangelium ist in unsere Hände, in unser Herz gegeben. Und aus uns heraus scheint es in die ganze Welt. Das Evangelium ist von den kleinen Menschen und das Evangelium ist für kleine Menschen. Jetzt kommt also dieses Missionsteam raus, diese kleinen Leute, und sie suchen jemanden, der ihnen zuhört, und sie hoffen, dass da jemand ist. Und dann, nachdem wir sie gefunden hatten, setzten wir uns und wir sprachen zu den Frauen, die dort zusammengekommen waren. Und eine dieser Frauen hieß Lydia. Es war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Und sie glaubte an den Gott Israels. Und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie gut zuhörte und dass sie bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Und später ließ sie sich mit allen, die in ihrem Haus lebten, taufen. Und dann lud sie uns ein und sagte, wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus, seid meine Gäste. Und sie nötigte uns geradezu. Also sie kommen dort hinaus und dort ist eine Gruppe von Frauen. Und das ist ganz bewusst so gesagt, also wahrscheinlich gab es auch deswegen keine Synagoge, weil es gab wohl keine Männer, die genug an Gott glaubten, um dann eine Synagoge aufzumachen. Und deswegen traf sich nur so eine kleine Gruppe von Frauen. Es ist oft so, dass die Männer nicht so richtig dabei sind und Frauen sind da schneller dabei. Frauen merken schneller, dass sie Hilfe brauchen und dann die haben sich hier draußen zum Gebet getroffen. Und wisst ihr, das Interessante ist, vielleicht uns geht so ein bisschen was verloren. Wir verstehen vielleicht nicht ganz, wie viel Sprengkraft da drin steckt. Wisst ihr, damals war eine Frau nicht viel wert. Also im Judentum war eine Frau, also die Aussage einer Frau hatte vor Gericht keine Bedeutung. Also wenn eine Frau vor Gericht ausgesagt hat, ich habe gesehen, er hat es geklaut, dann hat es nichts bedeutet. Sie war kein Zeuge. Sie konnte kein Zeuge sein. Ihre Aussage war nichts wert. Und auch im Römischen und im Griechischen war eine Frau nicht so viel wert wie ein Mann. Wenn man in der Stadt was erreichen will, dann muss man zu den Großen gehen, deren Wort was gilt. Aber die einzigen Menschen, die diesen Missionaren zuhören, ist einfach eine Gruppe von Frauen. Und das sind aber genau die Menschen, die Jesus haben will. Jesus hat dafür gesorgt, dass die Menschen dort draußen an diesem Sabbat am Fluss sind und sich treffen zum Beten, diese Frauen. Und sie sind vorbereitet. Jesus sucht in Philippi nicht die Großen, die Entscheider, die Mächtigen, sondern er sucht genau diese kleine Gruppe von Frauen. Und wenn wir die Kontrolle hätten, dann würden wir den Bürgermeister irgendwie mit Paulus in Verbindung bringen. Oder wir würden irgendwelche großen Befehlshaber oder so, irgendwas, wo wir mehr Hoffnung drin sehen, wo wir denken, da, das wird sich wirklich was ändern, die würden wir. Aber Jesus lässt sich von diesen menschlichen Fassaden und Lametta nicht beeindrucken. Wisst ihr, die meisten Menschen in dieser Welt sind einfache Leute. Ganz wenige sind besonders. Aber Jesus spricht die einfachen Leute an. Die spricht Jesus am meisten an. Jesus sagt es sogar einmal, er betet zum Vater. Und er sagt, damals rief Jesus aus, Vater, du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles vor den Klugen und Gelehrten verborgen hast und es einfachen Leuten offenbar gemacht hast. Also Jesus sagt, das sind die, die der Vater anspricht, die einfachen Leute, denen offenbart sich Gott, zu denen spricht Gott. In der Welt kommen die Mächtigen zuerst, man muss sie fragen und sie sind die Dinge bewegen. Die Klugen stehen ganz vorne, sie machen Dinge anders, sie machen Dinge neu, aber bei Jesus zählt das alles nicht. Jesus nimmt die kleinen Leute und er spricht zu den kleinen Leuten. Er fragt nach denen, die in der Welt nicht viel bedeuten. Wir müssen die Augen offen halten, wenn wir sehen wollen, wen Jesus ansprechen will. Menschen, die Jesus vorbereitet und die uns begegnen. Oft bemerken wir die nicht, diese Leute, weil wir schauen auf große Leute. Wir haben so große Pläne und wir denken, da muss was Besonderes passieren. Aber es sind die kleinen Leute, die uns begegnen. Wir sind die kleinen Leute und wir begegnen vielen kleinen Leuten. Und sie sind es, auf die Jesus schaut. Es sind nicht die Massen. Am Ende geht es noch nicht mal so sehr um diese große Gruppe in dieser Stelle. Hier. Sondern es geht um Lydia. Um diese eine Frau, diese einzelne Frau, eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Und Paulus spricht zu ihr und Gott öffnet ihr Herz, sodass diese Botschaft sozusagen in ihr Herz hineindringen kann. Der Herr öffnete ihr das Herz, steht da. In Vers 14, dort in der Mitte. So wirkt Gott. Das ist das, was Gott tut. Er spricht Menschen an und er spricht die einfachen Leute an, die Einzelnen. Und er ändert ihr Herz. Er gebraucht Paulus seine Worte, um diese eine Frau zu retten. Und vielleicht einfach nochmal, das muss uns wichtig sein, John Stott sagt es so, er sagt, obwohl die Botschaft von Paulus kommt, also Paulus redet, aber die rettende Initiative geht von Gott aus. Paulus, seine Worte konnten diese Frau nicht wirklich retten. Nur weil Gott ihr Herz aufgemacht hat und weil Gott durch diese Worte geredet hat, weil Gott, Paulus, seine Predigt war nicht aus sich selber heraus wirksam. So wirkt Gott. Sogar unsere stärksten und besten Argumente können nichts bewirken. Nur wenn Gott wirkt, dann können sogar unsere schwächsten Momente, unser kleines Stottern, wird Gott gebrauchen können, um Menschen zu retten. Diese eine Frau, die sich dort retten lässt, der Gott das Herz aufmacht, sie war anscheinend wohlhabend, sie hat wahrscheinlich ein größeres Haus, sie konnte da das ganze Missionsteam rein. Aber diese Predigt, die hat sie verändert. Gott hat ihr Herz aufgemacht. Und jetzt einfach nochmal, um an den Anfang zurückzuspringen. 1500 Kilometer zu Fuß gelaufen. Die ganze Zeit nicht gewusst, wohin wollen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Und jetzt nur, um dieser einen Frau zu begegnen und damit diese eine Frau zum Glauben kommt. So viel Mühe für einen Menschen. So eine lange Reise für einen Menschen. Und das ist... Das ist eigentlich das Schöne auch an dem, wie Jesus mit uns arbeitet. Jesus sieht jeden einzelnen Menschen. Jesus rettet nicht so alle, eine riesige Gruppe, sondern Jesus rettet einzeln, den Einzelnen. Er rettet nicht alle gleichzeitig, sondern er rettet jeden auf seine Weise. Und für jeden gibt es einen anderen Weg. Für jeden, niemand ist zu klein oder zu unwichtig oder zu weit weg oder zu unbedeutend. Jesus sieht jeden Einzelnen und er ruft jeden Einzelnen, ihm zu vertrauen. Und genau mit diesen kleinen einzelnen Menschen baut Jesus seine Gemeinde. Schaut mal, diese Frau, als sie dann hier weiter erzählt, sie lässt sich taufen mit ihrem Haus. Also vielleicht, wenn sie verheiratet war, ihr Mann hat sich wahrscheinlich dann auch bekehrt. Aber wir wissen das alles nicht. Also wir wissen nur, dass sich da was verändert hat in ihrem Haus, in ihrem Zuhause. Und wisst ihr, das Schöne ist, wahrscheinlich war dieses Haus war die erste Gemeinde in Europa. Diese eine Frau, die zum Glauben gekommen ist, das war was richtig Besonderes. Aber nur weil wir das von heute anschauen, für Paulus und so war das ja nichts Besonderes. Für Paulus und das Missionsteam war es nur eine einfache Frau. Aber aus heutiger Sicht sehen wir, dass das was Besonderes war. Und wisst ihr, jeder von den kleinen Menschen auf dieser Welt, der zum Glauben kommt, ist was Besonderes. Jede Geschichte ist besonders, weil jede Geschichte von Jesus besonders geschrieben wird. Jesus ist für jeden kleinen Menschen gekommen. Und wenn wir das so als Fazit so ein bisschen zusammenziehen, das Evangelium ist eine Botschaft von kleinen Menschen für kleine Menschen. Und jeder, nicht weil wir besonders schlau sind oder gut sind oder sonst was sind, nein, wir reden so gut wir können, wir hoffen, dass uns jemand zuhört und wir legen das Ergebnis in Gottes Hand. Und das Evangelium, Gott wird es nehmen und er wird es zu den einfachen Leuten sprechen. Wir müssen nicht 1000 Menschen erreichen. Wir müssen nicht mal 100 Menschen erreichen. Nicht mal 10. Wir müssen nur zu einem einzigen Menschen reden. Dem einen Menschen, dem wir begegnen. Der eine Mensch, den Gott uns in den Weg stellt. Nicht der große, besondere, sondern einfach der kleine. Der Kollege, der neben uns sitzt. Der Nebensitzer in der Schule. Der Nachbar. Wir müssen nichts Großes sagen oder wissen. Jeder Einzelne ist für Jesus wichtig. Und unser kleiner Beitrag, den wird Jesus dafür gebrauchen. Ich würde gern zum Abschluss etwas lesen aus dem Propheten Jesaja. Und das ist ein Lied. Und ich finde, das ist wunderschön. Und das drückt so schön aus, das, was wir heute so als Thema gehabt haben auch. Dieses, wie wenig Kraft bei uns ist und wie viel Kraft bei Gott ist. Und dieses Lied ist aus Jesaja 40 und lesen wir das und nutzen wir das auch, dass es uns einstimmt auf das Gebet. Weißt du es denn nicht oder hast du es noch nie gehört? Jahwe ist ein ewiger Gott, der die ganze weite Erde schuf. Er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach und seine Weisheit ist unerschöpflich tief. Und den Erschöpften gibt er die Kraft. Und die Schwachen, die macht er stark. Die Jungen, die werden müde und matt. Und sogar junge Männer stolpern und stürzen. Aber die auf Jahwe hoffen, die gewinnen neue Kraft. Wie Adler breiten sie die Flügel aus. Sie laufen und sie werden nicht müde. Und sie gehen und sie werden nicht matt. Dieses Lied geht darum, dass Gott stark ist und dass wir es nicht sind. Und sogar die Leute, die wir bewundern, weil sie so stark sind, die sind nicht stark. Sie werden müde und matt und sie stolpern und stürzen irgendwann. Aber die, die auf Gott hoffen, die Schwachen, die auf Gott hoffen, die fahren auf wie Adler. Und sie werden laufen und sie werden nie müde werden. Und sie werden gehen und sie werden nicht matt werden. Und das können wir sein. Das kann jeder sein von uns. Das kannst du sein, wenn du deine Hoffnung auf Jesus setzt. Amen. Ich würde euch einladen, dass ihr aufsteht. Ich bete und danach nehmen wir uns noch Zeit für die Gebetsanliegen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns auf dich werfen können. Herr Jesus, unser Leben zeigt uns immer wieder, dass wir zu schwach sind. Wir sündigen, wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir finden keine Wege, wir haben Angst, wir fürchten uns. Ja, aber in all dem kommen wir zu dir. In all unserer Schwachheit rufen wir dich an, Herr. Ich bitte dich, wir bitten dich, dass du uns gebrauchst. Gebrauche du uns in unserer Arbeit. Gebrauche du uns mit unseren Nachbarn. Du siehst, dass wir oft nicht wissen, wie wir es machen sollen, wie wir es anstellen sollen. Hilf uns doch. Schenk uns Gelegenheiten und Möglichkeiten. Herr, und wir wünschen nicht 1000 Möglichkeiten. Wir wollen nicht riesige Dinge bewirken, Herr. Wir wünschen dich, wir bitten dich um eine Gelegenheit, um eine Möglichkeit von dir zu erzählen, dass jemand wirklich zuhört. Und ich bitte dich, dass du uns da Vertrauen schenkst und dass du uns Hoffnung und Glauben schenkst an dich und dass wir unsere Hoffnung und unseren Glauben auf dich setzen und nicht auf unsere Kraft, auf unsere Klugheit und auf unsere tollen Worte. Bitte hilf uns, Herr. Ich bitte dich auch, dass du uns als Gemeinde segnest, dass wir nicht das Gefühl haben, wir wären stark und wir wären was Besonderes, dass das auch nicht das ist, wonach wir streben, sondern dass wir danach streben, in deiner Hand zu sein. Dass wir danach streben, dass du uns gebrauchst, dass du uns sicher führst. Bitte schenk uns offene Augen für unsere Schwachheit und lass uns an deiner Hand sicher gehen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns auch nachher segnest, wenn wir jetzt noch beten wollen. Segne. Hör du auf unsere Anliegen und wirke du in unserem Leben und in unserem Umfeld. Amen.